Gemeinde, liebe Freunde, das Kirchenjahr ist fast zu Ende und dieses Jahr hat uns vieles abgenötigt und wir merken, es ist noch nicht vorbei. Es gab extreme Situationen in diesem Jahr und wir müssen uns dran gewöhnen, offensichtlich. Alle waren unterschiedlich herausgefordert und manchen fiel das sehr schwer, darauf einzugehen. Es gab viele Gelegenheiten zu lernen in diesem Jahr. Und es ist klug, wenn wir solche Dinge, die passieren im Äußeren, als Aufgabe, als Auftrag zu verstehen, dass ich etwas zu lernen habe. Über mich, über die Welt, in der ich lebe, über die Gemeinde, über das Land, überhaupt über die Umstände. Ich denke, in extremen Situationen haben Menschen die besondere Chance zu lernen. Es ist nicht so, dass uns das geschickt wird vom Allmächtigen, damit wir auf der Nase liegen und jetzt endlich mal aufhören zu quaken. So ist es nicht. Aber er nutzt die Situation. Er nutzt sie zu unserem Besten, wenn wir es so kommen lassen, wenn wir lernen wollen. In extremen Situationen sind viele Menschen offener, sie sind durchlässiger, sind verletzlicher und lassen sich auch mehr anrühren. Das ist ganz normal. Dinge sind erschüttert oder die, was auch immer, die normale Ordnung ist anders und dann kommt man ins Fragen. So erlebt man das in Trauersituationen, wenn auf einmal eine sozusagen brachial in das Leben, auf einmal der Tod reindonnert und alles erschüttert. Und extreme Situationen sind solche Erschütterungen. Und sie kommen im Leben immer wieder. Junge Menschen wollen das ja nicht denken, dass ihnen das passiert, aber es passiert. Es gibt verschiedene Phasen, mit solchen Situationen umzugehen. Ich skizziere das nur kurz nach der Forscherin Verena Karst. Ihr könnt das nachlesen, ist sehr interessant. Es gibt eine erste Phase, man nennt das auch erste Trauerphase. Das heißt, Dinge nicht wahrhaben wollen. Das kann doch nicht sein und dies und das und jedes. Wieder so ein, wieder und das und nein und Schrei. Warum das in Deutschland? Das war noch nie so. Wir nicht wahrhaben wollen, dass die Dinge jetzt so sind. Sie sind jetzt aber so. Und Folge eines reifenden, erwachsenen Menschen ist, sich auch damit abzufinden, dass Dinge so sind, wie du und ich sie nicht steuern können. Das passiert uns ja ständig im Leben. Wir können Dinge nicht steuern. Und es heißt, daran zu reifen und nicht dran kaputt zu gehen. Zweite Phase. Da brechen Gefühle auf. Wut, Zorn, Streit. Manchmal sind Menschen auch dankbar. Jetzt können sie mal was anderes machen. Nicht, wenn Ordnung erschüttert wird, ist ja sozusagen jetzt die Frage, was kommt denn jetzt? Brauche ich vielleicht eine neue Ordnung oder was? Muss ich nachdenken? Und vielleicht führt mich ja der Herr da hinein, dass ich nachdenke. Das Leichteste ist, wütend zu werden und zornig zu sein. Wie kann das und das? Wenn ihr im Zorn stecken bleibt, bleibt ihr stecken. In eurer eigenen Entwicklung als Gläubige und auch als Mensch. Ihr bleibt stecken. Wie ein Kind, bleibt sauer, weil es einen Bonbon nicht kriegt. Weil es jetzt mal Lieder nicht singen darf. Na und, sing sie doch in deinem Herzen. Da gehören sie eigentlich hin. Wie Paulus sagt, singt ihm mit Psalmen und geistlichen Liedern. Den ganzen Tag, nicht hier vor uns. Singst du denn solche Lieder? Lernen, weitergeben. Bleib doch nicht bei den Begrenzungen stehen, die das Leben uns gibt. Wir haben so viele Grenzen. Das ist jetzt mal wieder eine. Na und? Das Kleine ist klein, das Große ist groß. Ich komme zur dritten Trauerphase. Da geht es darum, um zu suchen und sich langsam zu trennen. Was brauche ich eigentlich wirklich? Was ist wirklich wichtig? Was hält denn, auch wenn ein Leben, mein Leben erschüttert wird? Woraus lebe ich denn eigentlich? Worauf kann ich eigentlich auf Dauer verzichten? Auf den ganzen Firlefanz des Äußeren. Wir sind so beschäftigt mit äußeren Dingen, werden vollgemüllt mit einer digitalen Welt. Tausend Meinungen. Leben wir eigentlich oder werden wir gelebt? Wer sagt mir denn, was ich zu denken habe? Sollte ich mich nicht mal von der einen oder anderen Gewohnheit trennen und das aus meinem Leben lassen? Nicht? Worauf kann ich mal verzichten, was nicht wirklich förderlich ist für meine Ich-Entwicklung, für meine Reife als Mann, als Frau? Was mache ich denn für Tüdelkram und wundere mich, dass ich keinen Millimeter weiterkomme? Und bleibe dann im Zaun stecken? Wie einfach. Wenn ihr euch aufregen wollt, dann bitte an den Stellen, wo entschieden wird, nicht hier. Denn hier entscheiden wir nicht, das wurde entschieden. Geht dahin und beschwert euch. Immer dahin gehen, wo die Dinge hingehören. In der Küche wird abgewaschen, nicht im Badezimmer. Man muss dahin gehen, wo es hingehört. Und hier entscheiden wir nicht. Hier sind wir Ausführende. Ist auch ein Reifeschritt zu akzeptieren. Uns werden Möglichkeiten eingeräumt. Wir akzeptieren das. Erwachsen werden. Paulus spricht vom erwachsenen, standhaften Manne im Glauben, Frau im Glauben. Nicht wie Kinder gleich rumwuseln. Kinder, geht's weiter. Dazu sind ja diese Lagen da, dass ich weiterreife. In der vierten Phase, Trauerphase, orientiert man sich neu, findet wieder einen Platz im Leben, von dem aus es weitergehen kann. Es gibt kein immer wieder. Das gibt es eigentlich gar nicht. Warum? Weil dein Leben sich nicht wiederholt. Dein Leben wiederholt sich nicht. Dinge deines Lebens, Muster, Gewohnheiten, was auch immer wiederholt sich. Aber dein Leben, du bist nur einmal heute hier und ich bin heute auch nur einmal hier. Das wird es nie mehr geben. Es ist kostbar. Deshalb wollen wir uns auch auf Neues orientieren. Das, was wirklich hält, dass diese Pandemie kann ja noch schlimmer werden. Es kann alles noch schlimmer werden. Und aus welchen Quellen lebe ich dann? Bleibe ich stecken in meiner Wut, in meiner Anklage und mache mich selbst damit kaputt? Vielleicht werden wir mit diesen Situationen stärker und lernen zu leben, was sie bewirken in unserem inneren Menschen. Es geht bei Christus immer um den inneren Menschen. Der Äußere vergeht. Natürlich vergeht er, braucht euch nur anzugucken. Vor 2 Jahren habt ihr nicht so ausgesehen wie heute oder vor 5, vor 10. Ihr vergeht, der innere Mensch nicht. Der wird Tag um Tag erneuert, sagt Paulus. Also sollten wir doch klug sein, in diesen auch zu investieren, in diesen hinein zu glauben, ihn stark zu machen, jenseits der äußeren Umstände. Die können uns höchstens helfen, im inneren Menschen stark zu werden. Das ist der Christus erneuert, den inneren Menschen. Der Äußere geht den Gang der Dinge, das wissen wir. Große Gottesmänner sind gestorben. Ist so, Gottesfrau, ist so, Lauf der Dinge. Ich komme nochmal zu diesen 4 Phasen, 4 Trauerphasen. Die sind natürlich nicht statisch. Ich kann jetzt nicht hingehen, wenn ich einen Trauerfall habe, so, ich gehe jetzt mal die 2. Phase über. Das macht man nicht, das geht so nicht. Sondern der Prozess, mit Extremen umzugehen, ist ein Prozess, wo es auch hin und her geht. Dafür gibt es auch keine Regeln. Man hat herausgefunden, dass es diese 4 Phasen so gibt. Aber wer wie sich darin bewegt, das ist sehr individuell. Ich wünsche euch allen, dass ihr nicht in dem Schock über die Umstände stecken bleibt und auch nicht in der Wut und in dem Zorn. Das wünsche ich allen. Sondern dass wir weitergehen. In der inneren Entwicklung. Gott investiert und schenkt dir für den inneren Menschen unglaublich viel. Unglaublich viel. Und wir werden wirklich gut beraten, uns danach auszustrecken. Was bleibt, wenn der Herr uns zu sich holt? Dein Zorn doch nicht. Wie kommst du denn vor ihm an, vor seinem Himmelsthron, wenn du jetzt entrückt wirst? Frag dich das mal, wenn du dich über diesen Pilleballer aufregst. Was soll das in der ewigen Welt? Wird dir nichts eintragen. Wenn du dich über so einen kleinen Kram schon störst, was werden denn erst die großen Aufgaben mit dir machen? Die ganz großen Aufgaben, für die du und ich berufen sind. Ich komme noch dazu. Wir haben das alles durch, kalter Zorn, Tamtam. Ganzen Tag lang geärgert, dieses geht nicht, jenes geht nicht, ich fasse das kurz. Auch in der Bibel kommt es vor, der Zorn. Und man könnte das, was passiert in diesen Tagen, verstehen als Zorn Gottes. Das Volk Israel hat natürlich das auch erlebt. Als Bundesvolk hat es ja mit dem Allmächtigen einen Bund geschlossen. Sowas wie ein Ehebund, daher kommt unser Name Ehebund. Ein Bund geschlossen. Und in den Liedern der alten Schriften des ersten Bundes ist viel auch von dem Zorn Gottes die Rede. 50 Mal. Der Zorn Gottes. Es wäre klug von uns, wenn wir unsere Kinderbilder von dem Allmächtigen hinter uns lassen. Er ist nicht der liebe Gott, der auf irgendeiner Wolke sitzt und immer nur, was weiß ich, vergesst das. So ein Bild malt uns die Heilige Schrift nicht. Und es ist das Größte, dass wir wachsen in die Erkenntnis Gottes hinein. Dafür den Geist der Weisheit, den Geist der Enthüllung in seine Erkenntnis und ihn erkennen, was für ein fantastischer, glückseliger Gott das ist. Riesig. Über alle Maßen größer, als was wir uns vorstellen können. Und er hat in seinem Sohn uns sein eigenes Herz geschenkt. Hat es in Fleisch und Blut kommen lassen, hat uns mit ihm alles eingeräumt, was er kann. Diese kleine Erde, einziger Planet bisher, von dem wir wissen, der bewohnbar ist. Es gibt im ganzen Universum nicht so eine Situation wie diese hier, dass wir so leben, hören, intelligent sind, hören, tun, machen. Gibt es nirgendwo, nur hier, auf dieser Erde. Und wir können seine Gnade hören, wir können erkennen, mit welchen Reichtümern er in Christus uns geschenkt hat. Um im Bilde zu sprechen, wenn wir uns das mal schenken lassen wollen. Gott hat seine Schatzkammern aufgetan. Sein eigenes Herz, seine Glückseligkeit, seine Treue, seine Größe, sein Glanz. Und hat das alles in ein Antlitz gepackt. Und das ist Jesus Christus. Die Ausstrahlung seiner Würden, die Herrlichkeit seiner Gnade. Abbild des unsichtbaren Gottes. Und wer ihn sieht, sieht den Vater und sieht die ganze wunderbare Herrlichkeit, die uns die Heilige Schrift vor Augen malt. Und wir sind bevorrechtet, das zu hören, bevorrechtet, das zu glauben, bevorrechtet, uns auf diesen Boden zu stellen, zu sagen, ja, ich gehe in deine Schatzkammern, ich gehe in das Tiefste deines Herzens und werde nicht zum Ende mit seiner Liebe und seiner Großartigkeit werden. Das offeriert er uns. Und so offenbart hat er sich in Christus geoffenbart, einmalig in der Welt des Geistes, einmalig im ganzen Universum. Lest Epheser, Philippa, Kolosserbriefe, lest diese Briefe, sind Herrlichkeitsbriefe und auf dem Boden glauben wir, das ist uns geoffenbart. Ich darf da hineingehen, das ist Glaube heute, uneingeschränkt Kind im Hause Gottes. Es gibt keinen Grund, dich nicht anzunehmen. Wer das nicht glaubt, dem wird er sagen, okay, dann trifft dich das Gericht. Ich habe euch alles geoffenbart. Die Heilige Schrift ist voll von den Herrlichkeiten Gottes und was er in Christus möglich macht in dieser Zeit der Gnade. Es ist fantastisch. Stellen wir uns doch auf den Boden, statt dieses kleine Zeug, mit dem wir uns beschäftigen. Das ist unser Glaubensboden, ein Herrlichkeitsboden. Und wenn du es nicht fühlst und wenn du es nicht denkst und wenn du es nicht weißt, dann änder das. Das ist unsere innere Aufgabe, dahin zu reifen, wirklich Kind des Lichtes zu sein und ein Botschafter an seiner Stadt, wie Paulus schreibt, trunken von Gott zu werden. Und wenn es im Äußeren nicht klappt, Christus ist überall. Er hat alle Welten besiegt und alle Welten durchdringt, er auch meine eigene. Ich bin der Hinderungsgrund. Warum höre ich das denn alles nicht? Weil ich mit diesem und jenem und solchen beschäftigt bin? Lasse ich mir die Größe Gottes gar nicht vor Augen malen? Warum denn nicht? Das liegt nicht an ihm, sondern an mir. Das hier, die Birne oder was auch immer für ein Kino, wo auch immer läuft. Hör ich doch mal hin. Und wenn diese Zeiten dazu nutzen, und nutzt diese Zeit, es ist noch Gnadenzeit, dass wir dieses unglaubliche Evangelium der absoluten Gnade hören dürfen und eingeladen sind in seine Glückseligkeit. Da haben wir zu seinen Schatzkammern. Und es gibt keinen Grund, warum wir nicht dort sein dürften. Nichts kann uns scheiden von der Liebe, die da ist in Christus Jesus. Nichts. Nur dein eigener Unwille. Da das ist es. So, wo hören wir hin, wenn das Äußere nicht geht? Wie gesagt, er ist überall. Er hat das ganze All durchdrungen. Es gibt keinen Ort, an dem Jesus Christus keinen Zugang hat. Also sollte er doch auch in meinem Herzen Zugang haben. In meinem Herzen wohnen, Epheser 3, das große Gebet des Paulus. Wohnen in meinem Herzen. Und wenn er es nicht tut, liegt das an mir, nicht an ihm. Er ist ja allmächtig. Also durchdringt er ja jede Zelle meines Daseins. Wohnt er in deinem Herzen? Lasst uns danach streben. Und wenn dieses Tamtam auf dieser Erde uns dazu bringt, dann hat es einen Sinn gehabt. Streckt euch danach aus, nach den himmlischen Dingen. Diese Erde, ich sag's euch, es wird hier nicht gemütlicher. Macht euch nichts vor. Es wird nicht gemütlicher. Arrangieren wir uns kleine Brötchen, sichere Brötchen, und dann gehen wir im Segen und hoffen, dass er uns bewahrt. Wenn wir diese Hülle verlassen, ist es eine Geburt in sein göttliches Licht. Es braucht niemand Angst davor zu haben, als Christ zu gehen. Wenn wir im Leben sein sind, sind wir auch im Tode sein. Wir werden nicht in dieses Todesteil gehen. Das ist ja der Vorrecht des Glaubens, dass wir immer mit Christus zusammen sein dürfen. Was alleine das für ein Vorrecht ist, wissen wir das alles? Lest die Sachen, lest diese Offenbarung des Christus, es ist einmalig. Es toppt. Im Reich des Geistes gibt es nichts Höheres als den Sohn, der über allem das Haupt ist und das Haupt der Leibesgemeinde. Wir sind mit dem Höchsten im All verbunden. Er ist über allen Mächten, Hoheiten, Fürstlichkeit, Obrigkeit. Er sitzt über allen, hat sie alle besiegt. Zu dem darf ich gehören. Das ist doch Wahnsinn. Zu dem Allhöchsten darf ich gehören, dem höchsten Herrscher im ganzen Kosmos. Ich Kleine, ich mit meinem Firlefanz im Kopf, im Herzen, ich darf dazugehören. Ja, das ist unser Glaube. Reift da mal hin, dass ihr sagt und glaubt. Und wenn ihr es nicht fühlt, lasst euch helfen, dass ihr da hinkommt, zu sagen, ich bin gewiss. Nichts steht dagegen. Ich komme vor in den Schatzkammern Gottes. Er hat einen Vorsatz für mich und ich komme im Vorsatz des Planes Gottes vor. Vielleicht hat er gewollt, dass ich euch das alles erzähle. Hoffen wir es. Ich komme zurück zu dem Text, es geht eigentlich um Psalm 85. Könnt ihr noch? Gut. Also dort wird in diesem Psalm die Geschichte Israels, Volk Gottes, schon immer eine schöne Anschauung für uns. Ist ja vorbei, aber es ist eine wunderbare Anschauung. Wir wissen, dass dieses Volk auch ein betendes Volk war und das zeigt sich in diesen schönen Liedern. Psalmen sind ja Lieder, nicht? Und offensichtlich hat in diesem Psalm, den ich gleich nochmal lesen werde, das Volk Gottes darauf gewartet, jedenfalls die Betenden, Hoffenden, Glaubenden unter ihnen, dass nach dem Zorn, nach der Wut Gottes, auch seine Zuwendung wiederkommt. Sie mussten ja ihr Land verlassen, also sie haben den Zorn Gottes erlebt. Wir müssen immer wissen, dass nach biblischem Denken, ob er nun Israel erwählt hat oder uns erwählt hat, das Gericht beginnt immer am Hause Gottes. Das heißt, die zu ihm sich halten, die klärt er auch, damit klar ist, dass sie zu ihm gehören. Ich finde mal das Wort Gericht so ein bisschen. Es sind Klärungen. Also er wird dir sagen oder uns sagen, Mensch, ihr seid aber lau geworden. Ja, ist so. Und die Folgen daraus können wir als Gericht empfinden. Es sind Klärungen. Und bei Israel war es klar, er hat angesagt, wenn ihr meinen Geboten nicht folgt, kommt das und das und das. Und es kam so, sie mussten ihr Land verlassen, hatte er alles angesagt. Und sie sagten, ach, wir machen weiter, was wir wollen. Nein, das ist so beim Allmächtigen, das ist kein Hampelmann. Er tut, was er sagt und er hat es geoffenbart, was er tun wird. Er tut es. Und wenn wir dann in ein Gericht oder Menschen in ein Gericht kommen, müssen wir uns nicht wundern. Er tut, was er sagt, das hat er immer gemacht. Und das wird das Künftige auch angehen, garantiert. Garantiert. Die Gerichte werden kommen. Wir kommen da nicht rein. Wir Gläubigen kommen, Christusgläubigen kommen nicht in die Endzeitgerichte. Das hier ist noch lange kein Endzeitgericht. Nee, die werden noch mal ganz anders aussehen. Kann ich euch mal wann anders erklären. Jedenfalls die Israeliten mussten ihr Land verlassen, lebten ja lange im Exil. Hatten sie ja nicht gedacht, dass das ihnen passiert. Warum? Wir sind ja die Erwählten. Da fragt der Herr nicht nach. Wenn die Erwählten nicht das wollen, was er macht, kann er einfach wusch machen und das zu Ende. Und er macht es auch. Er macht das ganz nüchtern. Nüchterne Vernunft, hat Paulus gesagt. Lebt mit nüchterner Vernunft. Seht, wie machtvoll dieser Herr ist. Und er tut, was er sagt. Und wer seine Gnade und seine Herrlichkeit nicht will, nicht in Beziehung, in Herzenskontakt mit ihm treten will, der geht ins Gericht. Der geht in die Gottferne. Wer die Nähe nicht sucht, geht in die Ferne. Das macht er. Sie mussten also ihr Land verlassen, lebten lange im Exil, in der Fremde, und sie hatten gedacht, sie kommen in ein gut bewirtschaftetes, klares Land. Das hatten sie so erwartet. Nein, es war zerrüttet und kaputt nach dem Exil. Ne? Es sollte eigentlich aufwärts gehen, aber es ging nicht aufwärts. Und nun kommen die Betenden, die Gott daran erinnern wollen, was er eigentlich versprochen hatte. Ich lese aus Psalm 85. Kann ich zur Lektüre nur empfehlen an so einem Tag wie heute. Du hast, o Herr, dein Land begnadet, hast Jakobs Geschicke gewendet. Du hast deinem Volk die Schuld vergeben, hast all ihre Sünden bedeckt. Du hast hinweggenommen all deinen Grimm, hast abgewendet die Glut deines Zorns. Der war furchtbar, der Zorn. Stelle uns wieder her, Gott, unser Heil. Lass ab von deinem Unmut gegen uns. Willst du denn ewig über uns zürnen, deinen Zorn erstrecken von Geschlecht zu Geschlecht? Willst du uns nicht wieder beleben, dass sich dein Volk deiner freut? Lass uns schauen, o Herr, deine Güte, und schenke uns dein Heil. Ja, seine Hilfe ist nahe denen, die ihn fürchten, dass die Herrlichkeit wohne in unserem Lande. Gnade und Treue begegnen einander, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Gerechtigkeit geht vor ihm her und Heil folgt der Spur seiner Schritte. In einer Situation großer Verlassenheit, wir können uns da sehr reindenken, wird geradezu der Allmächtige beschworen, dass sein Zorn doch zurückgehen möge und sein Ärger sich auflöst. Du hast uns wieder lieb gewonnen, du hast uns vergeben, du hast uns verziehen. Ein bisschen der Hintergrund. Es geht um die sogenannte babylonische Gefangenheit, ein katastrophales Ereignis in der Geschichte des Volkes Israel. Sie haben nicht geglaubt, dass er sie richten würde. Und das sollte uns eine Schule sein. Wir glauben auch nicht, dass Gott konsequent seine Gerichte über uns als Gemeinde, als erwählte Gemeinde, vor Grundlegung der Welt erwählt, dass er seine Gerichte an uns laufen lässt. Ja, das macht er aber. Das Volk hat es nicht für möglich gehalten, dass ein fremdes Volk, die Babylonier, einmal die Oberschicht Israels, genauer Judas, nach Babylonien ins Exil laufen lässt. Sie haben gesagt, wir sind die Nachkommen Abrahams, uns passiert nichts. Und weil sie sich so sicher fühlten und den Bund nicht mehr gehalten und um die Gesetze und den Gottesdienst sich nicht gekümmert haben, hat er sie abgeräumt. Und dazu hat er Fremdvölker genutzt damals. Der Tempel wurde zerstört. Und so ist es geschehen. Kann man alles nachlesen. 597 bis 87 vor Christus war das babylonische Exil die Gefangenschaft und löste eine riesige Krise aus bei den Israeliten. Das Volk Israel deutete die Gefangenschaft als Folge des Zornes Gottes. Und so war es auch angekündigt. Wollt ihr nicht, bleibt ihr nicht im Lande, hatte er dem Volk Israel gesagt. Glaubt ihr mir nicht, bleibt ihr nicht. So kam es auch. 70 Jahre Gefangenschaft an den Flüssen Babylons und dann kam für das Volk die Wende. Wieder hatte ein Prophet gesprochen, nun kündigt Jesaja an das Ende der Gefangenschaft. Ihr kennt die Verse, tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich und predigt, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, ihre Schuld vergeben ist. Das war der Anfang der Rückkehr. Das heißt, Gott richtet. Und er richtet so lange, bis die Herzen sich wenden und sie erkennen, dass sie irgendwo stecken geblieben sind, in ihrem Zorn, in ihrer Ablehnung, in ihrer Wut, in ihrem ich weiß nicht was. Und wenn wir stecken bleiben, schaden wir nur uns selbst in unserer persönlichen Entwicklung, in unserer geistlichen Entwicklung, unserer Entwicklung als Bürger, als Mann, als Frau. Wir schaden nur uns selbst. Geh immer weiter und bleib in Entwicklung. Es gibt keinen Stand, festen Stand, der bleibt in deinem Glaubensleben, auch nicht als Persönlichkeit. Immer weitergehen, entwickeln, sich entwickeln, neue Dinge suchen. Wenn du nicht weiterkommst, holst du dir Hilfe und fragst. Wir können auch fragen. Es gibt immer Leute, die mehr wissen, noch größere Erfahrungen haben, Gott sei Dank. Fragen wir die doch, ist doch keine Schande. Immer weitergehen. Und es sollte eine triumphale Heimkehr für die Israeliten werden, weil sie neu auf die Knie gegangen sind und erkannt haben, was sie eigentlich gemacht haben mit diesem Allmächtigen. Aber es war nicht triumphal. Sie kamen in die alte Heimat und das gestaltete sich sehr mühsam. Damals war das so. Der eine oder andere wird sich schon gefragt haben, warum sie nicht besser in Babylon geblieben sind. Da hatten sie zwar eine Gefangenschaft und zwar alles blöd, fremde Götter, aber da wussten sie, wie es läuft. Es ist so einfach, wenn andere einem sagen, das sollst du denken, das sollst du sagen, das sollst du dich benehmen, dann weiß man, was zu tun ist. Wenn das jetzt wegfällt, wie nach der Wende, dann waren alle irritiert, weil sie jetzt nicht wussten, was gilt denn jetzt. Die alte Ordnung war sozusagen abgelegt worden und jetzt gelten neue Ordnungen. Ein neues Land ist zu bestreiten. Und wenn wir als Glaubende sagen, wir lassen uns vom Allmächtigen sagen, was in Ewigkeit gilt, dann haben wir alle ein Fundament, was keine Regierung einstürzen kann. Auch kein anderer Mensch. Das darf jedenfalls in der westlichen Welt auch keine Anfrage stellen. Wenn er selber seine Wahrheiten uns ins Herz legt, dann dürfen wir uns danach richten. Es ist klar, dass dieser 85. Psalm natürlich dem betenden Volk Israel aus seiner Mitte kommt und für die Geschichte war. Aber die Worte tun uns auch gut. Klagen und weinen über Gottes Zorn, über das, was ist, darf sein. Ihr dürft eure Klagen, wenn ihr wollt, aufschreiben oder sie nennen. Wir müssen damit nicht alleine bleiben und das ist sehr kostbar. Wir müssen uns auch nicht gegenseitig anblaffen und uns Meinung machen und hin und her. Alles unnötig. Redet erbauende Worte, sagt Paulus. Wollen wir das mal versuchen? Das ganze Geplärr, lass es doch sein. Es hilft doch gar nichts. Erbauende Worte und solche, die den anderen aufbauen in seiner inneren Entwicklung. Klagen und weinen. Lass uns auf die Knie gehen, unseren Kammern und sagen, ist das alles Mist. Da gehört es hin. Er hört sich alles an. Bis du nichts mehr zu sagen hast und dann redet er. Dann hör mal zu, was er dann sagt. Dennoch darf ich vertrauen, dass Gott in seiner Größe, in seiner unglaublichen Menschenfreundlichkeit, seiner Zugewandtheit, seine unergründliche und tiefe Liebe, dass er sie offenbart und die mich trägt. Ich komme jeden Morgen deshalb aus der Wäsche. Sage ich ganz ehrlich. Für diese Erde wird es sich nicht mehr lohnen. Aber für ihn, das Beste kommt ja noch. Von daher kann ich darauf vertrauen, dass er mich trägt, auch wenn mir das manchmal schwerfällt und ich es nicht erfahre. Wir halten das aus. Beten wir dafür, dass wir vielleicht einen Graben empfinden, dass wir Gott anflehen, uns nicht weit von ihm entfernt zu fühlen. Bleiben wir in seiner Nähe, an seinem Herzen. Und dann werden wir auch unser Herz nähren. Es wird genährt, es wird geheilt, es wird vollständig. Mein Leben wird vollständig. Ich bin mit diesen Psalmbetern froh, mit dem betenden Volk jemanden zur Seite zu haben, dem es ähnlich ging, der auch an Grenzen kam. Und die haben es in Worte gefasst, das ist doch schön. Und der Psalmbeter schämt sich nicht, diese Worte an Gott zu richten. Wir müssen uns nicht schämen, wir dürfen sie ja sagen. ihm. Wer sich traut, ihn zornig zu nennen, weil es sich eben genauso anfühlt. Für diese widerstreitenden Gefühle und Zustände der verschiedenen Phasen, diese vier Phasen, finden sich in dem Psalm wunderbare Worte, wunderbare Bilder. Nehmt sie euch und lebt damit. Ich kann sie mir ausleihen, diese Bilder, behutsam und damit umgehen. Die Psalmen finden Worte für das, was auch mir schwerfällt. Ich lerne die Größe Gottes und auch seinen Zorn und seine Glückseligkeit wirklich zu schauen und zu akzeptieren. Wir leben aus der Hoffnung, es ist da ein Gott, der überwindet und überwunden hat in Jesus Christus. Keine Höhe, keine Finsternis, keine Leere, keine Depression, keine Krankheit kann ihm standhalten. Er hat sie alle überwunden und alle getragen und hat alles durchdrungen. Das ist es. Die größte Hoffnung und die größte Treue, die größte Liebe, die es in diesem Kosmos gibt. Und daran hängen wir uns. Und deshalb glauben wir, was auch immer jetzt hier kommt, ist nicht sein letztes Wort. So wie die Geschichte mit Israel weiterging und dieser Gott seine Liebe gezeigt hat, tut es für uns umso viel mehr, umso grandioser in seinem Sohn, Jesus Christus, den wir im Herzen halten wollen. Amen.